Liebe Geschwister, ich möchte euch ganz herzlich grüßen von allen Geschwistern aus Osnabrück. Ich freue mich, dass ich heute wieder hier bei euch sein kann und wie versprochen den sozusagen zweiten Teil zur letzten Predigt halten kann. Letztes Mal ging es ja um Ehe und Sexualität und heute soll es um ledig sein und Singles gehen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir wollen auf den Predigtext hören aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 7. Ich lese die Verse 8 bis 9 und dann 25 bis 40. 1. Korinther, Kapitel 7. Zuerst die Verse 8 bis 9. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser als in Glut geraten. Und ab Vers 25. Wegen der Jungfrauen aber habe ich keinen Befehl des Herrn, ich gebe aber ein Urteil ab, als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein. So halte ich nun um der gegenwärtigen Not willen das für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben, wie er ist. Bist du an eine Frau gebunden, so suche keine Trennung von ihr. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht, und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Doch werden solche Bedrängnis im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen möchte. Das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Wenn aber jemand meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt, und wenn es dann so sein muss, der tue, was er will, er sündigt nicht, sie mögen heiraten. Wenn aber einer im Herzen feststeht und keine Not hat, sondern Vollmacht nach seinem eigenen Willen zu handeln und in seinem eigenen Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt recht. Also, wer verheiratet, handelt recht, wer aber nicht heiratet, handelt besser. Viele Menschen und auch viele Christen leben freiwillig oder eben auch unfreiwillig allein. Manche für eine kurze Zeit, manche vielleicht auch für eine längere Zeit. Auf alle Fälle nimmt die Lebenszeit, die Menschen, auch Christen, als Unverheiratete verbringen, immer mehr zu. Ja, man heiratet halt in unseren Tagen immer später. Ich weiß nicht jetzt, wie es genau in eurer Gemeinde ist. Es gibt ja hier sehr viele junge Paare, das ist schön. Aber es gibt ja auch noch einige, die alleine sind oder wieder alleine sind. Aber ob ihr jetzt alleine seid, verheiratet, vielleicht Kinder habt, Wir alle müssen wissen, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Die, die unverheiratet sind, natürlich, weil sie direkt betroffen sind, aber auch die Verheirateten müssen wissen, was die Bibel zum Thema Ledigsein sagt, weil sie wissen müssen, wie sie mit den Ledigen, mit den Singles umgehen sollen. Wie sie ihm begegnen und ihnen helfen können. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt in erster Linie Partner vermitteln. Immer wieder über das ganze Kapitel 7 im ersten Korintherbrief geht jetzt Paulus auf dieses Thema ein. Und da ich jetzt im Folgenden über, ich rede von Singles, von Ledigen, von Unverheirateten, ja, möchte ich jetzt zu Beginn erstmal die Begriffe klären, die Paulus hier verwendet. Im Vers 8 schreibt er von Ledigen und von Witwen. Witwen, die Bedeutung ist ja klar, Frauen, deren Männer gestorben sind. Ledige, das bedeutet halt Unverheiratete. Manche Ausleger meinen jetzt, die Ledigen hier, das sind sozusagen die verwitweten Männer, also die Witwer. Es muss aber nicht so sein, es können auch einfach die sein, die bisher noch nicht verheiratet sind, Singles. Dann in Vers 25 und dann 36 und die folgenden Verse spricht er von den Jungfrauen. Das sind unverheiratete Frauen, die auch noch keinen sexuellen Kontakt mit Männern hatten. Manche meinen aber, dass sich der Plural von Jungfrauen auch auf Männer bezieht, die eben noch keinen Sex hatten. Ich glaube aber, dass das unwahrscheinlich ist, denn die Gemeinde in Korinth war ja noch recht jung und Paulus schreibt dort zu Männern im heiratsfähigen Alter, die waren vielleicht so in den 20ern. Und meistenteils war es so, dass in dieser römischen Gesellschaft Männer, sobald sie sexuelle Reife erlangt hatten, dann auch irgendwo Geschlechtsverkehr hatten. Die gingen halt irgendwo hin und man wartete nicht, bis man verheiratet war. Ja? Also ich glaube nicht, dass die Männer, die jungen Männer, die dort Paulus jetzt im Blick hatte, dass die jetzt noch Jungfrau waren. Und demnach geht es halt hier um die Frauen. Und dann muss noch geklärt werden, wer denn in Vers 36 angesprochen wird, wenn aber jemand meint, dieser jemand, ja, wer ist das? Er handle unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt und so weiter. Da gibt es jetzt mehrere Ansichten. Zwei, denke ich, kommen hier in die nähere Auswahl. Das könnten also die Väter sein. Und es bezieht sich dann eben die Jungfrauen auf ihre Töchter. Vielleicht hatten die Väter ein Gelübde abgelegt, dass sie ihre Töchter nicht verheiraten wollten oder dass sie ihre Töchter nicht heiraten sollten, sondern eben ganz und gar dem Herrn dienen. Und das wahrscheinlich angesichts der Situation in Korinth. Korinth war bekannt im ganzen Römischen Reich für das Ausmaß an Unzucht, ja, an sexueller Unzucht. Und in dieser Stadt mit diesen Ausschweifungen, dann doch auch vielleicht angesichts der drohenden Verfolgung und so weiter, haben sie gesagt, meine Tochter soll ganz dem Herrn dienen, soll nicht heiraten. Jetzt waren die Töchter vielleicht sogar damit einverstanden, aber irgendwann sind sie halt ins heiratsfähige Alter gekommen und haben jemanden kennengelernt und dann wollten sie doch heiraten und dann sagt Paulus, ihr seid nicht an euer Gelübde in diesem Fall gebunden. Wenn aber das für eure Tochter okay ist, wenn sie euch keinen Druck macht, dann ist es auch durchaus in Ordnung, wenn sie nicht heiratet. Das wäre also die eine Variante und die andere wäre, dass es hier um verlobte Männer geht und dementsprechend sind die Frauen dann ihre verlobten Frauen. Und die Frage, die jetzt sozusagen an das Pärchen, an das Verlobungspärchen gerichtet ist, sollen sie überhaupt noch heiraten angesichts der damaligen Not, angesichts der Verführung, angesichts der Unzucht, sollte man nicht lieber auf die Ehe verzichten? Nun, ich denke, wir tun dem Text hier keine Gewalt an, wenn wir allgemein einfach von Unverheirateten, von Ledigen, von Singles sprechen und wenn wir all diese Gruppen darunter verstehen, die eben noch nicht geheiratet haben oder deren Partner verstorben sind und in bestimmten Situationen auch die, die geschieden sind, weil sich vielleicht der ungläubige Ehepartner hat von ihnen trennen lassen. In all diesen Fällen schlussfolgert Paulus, heiraten ist recht, es ist gut, es ist auch nötig, um nicht in Glut und Unzucht zu fallen. Wir hatten das letzte Mal. Aber nicht heiraten ist besser. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Heiraten ist gut, nicht heiraten ist besser. Viele wünschen sich ja verheiratet zu sein. Viele sind verheiratet. Warum sollte unverheiratet bleiben besser sein? Und um diese steile Aussage richtig einordnen zu können, müssen wir erstmal verstehen, wie die damalige Lage war und vor allen Dingen, wie es im Alten Testament war. Und wir können das kurz zusammenfassen. Es war klar, unverheiratet zu sein, das war eine Schande. Es galt als ein Zeichen des Zornes Gottes. Das gab es einfach nicht. Und wenn es dann doch da war, das war ein Unding. Zum Beispiel gab Gott Jeremia, dem Propheten Jeremia, das Gebot, er durfte nicht heiraten. Das war was ganz Schlimmes, aber es sollte ein Zeichen sein für das bevorstehende Gericht für das Volk. Und natürlich geht es dann beim Heiraten vor allen Dingen auch darum, Kinder zu bekommen, die eben auch sehr wichtig waren und vor allen Dingen auch fürs Alter dann, für die Altersversorgung wichtig waren. Also all das spielte eine viel größere Rolle. Aber dann im Alten Testament, da bahnt sich schon eine Wende an, nämlich Jesaja, der spricht davon, dass unverheiratete, unfruchtbare, selbst Eunuchen großen Segen empfangen werden. Auch sie werden in enger Gemeinschaft mit Gott und mit Gottes Volk leben. Und er sagt sogar, sie werden sogar Nachkommen haben. Und er meint damit nicht unbedingt leibliche Nachkommen, sondern geistliche Nachkommen. Also er spricht von der Zeit, wo Gottes Volk wachsen wird. Eben nicht wie im alten Bund, ja, die haben halt einfach seid fruchtbar, mehret euch, die Israeliten haben Kinder bekommen, das Volk wuchs, sondern eben, dass es geistlich wachsen wird, dass es durch die Verkündigung, durch die Mission wachsen wird. Es geht um geistliche Nachkommen. Christ und damit Glied im Volk Gottes wird man durch eine geistliche Wiedergeburt. Indem man erkennt, was Christus für einen getan hat, indem man seine eigene Schuld erkennt, indem man sieht, Gottes Sohn wurde aus Liebe zu mir Mensch. Er hat sich erniedrigt, er ging aus Liebe zu mir ans Kreuz, er hat die Strafe dort getragen, die tatsächlich mir galt. Wenn Gott mir dafür die Augen öffnet, ich diese geistliche Wiedergeburt habe, dann werde ich ein Glied im Volk Gottes. Und jeder Christ, der dazugehört, ob verheiratet oder nicht, ist dann von Gott erwählt, ist geliebt, ist errettet. Er hat eine tiefe, immerwährende Beziehung zu Christus und diese Beziehung zu Christus, die übersteigt alle Beziehungen, auch die schönsten, die wir in dieser Welt haben können. Und zwar um unendlich viel. Können Sie es nicht vorstellen. Also ledig sein ist gut, sogar sehr gut. Aber, das macht Paulus auch klar, nicht für jeden. Ja, Vers 7, denn ich wollte alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Daniel Knoll, der hat ein Kapitel in diesem sehr tollen Buch geschrieben über das Single-Sein. Er schreibt dort, die Gnadengabe des Single-Seins ist nicht einfach der Umstand, nicht verheiratet zu sein. Gott beschenkt nicht einige Christen damit, dass sie Single bleiben. Sie ist vielmehr die göttliche Befähigung, durch Gottes Gnade ohne einen Ehepartner, mit Selbstbeherrschung, in besonders intensiver Hingabe zu seiner Ehre zu leben. Also wer diese Gabe hat, darf eine besondere Gemeinschaft, einen intensiven Dienst für Christus tun. Eine besondere Gemeinschaft haben, einen intensiven Dienst für Christus tun. Andere dürfen ja, sollen danach streben, zu heiraten. Viele Singles haben aber diese besondere Gnadengabe, wie Paulus sie hatte, nicht. Ja? Paulus sagt, ja, dann heiratet, das ist das Normale, das ist das, wofür ihr von Gott geschaffen seid. Und natürlich kann und soll auch ein Verheirateter Gott dienen. Aber wie ich schon gesagt hatte, heutzutage ist es normal, dass junge Menschen eben nicht gleich heiraten und einige Jahre als Singles leben. Es gibt auch heute noch Menschen, die alleine leben, weil sie verwitwet sind oder weil sie geschieden sind. Und für alle jene wollen wir uns jetzt konkreter anschauen, was sind denn die Vorteile und auch die Nachteile, vielleicht nicht, aber die Herausforderungen des Unverheiratetseins. Also mein zweiter Punkt lautet Vorteile von Singles. In Vers 25 macht Paulus zunächst deutlich, dass Jesus in seiner Erdenzeit nicht direkt etwas über die positiven Aspekte der Ehelosigkeit gelehrt hat. Dennoch spricht Paulus in der Autorität des Apostels, als einer, der von Gott dazu begnadigt ist. Und im letzten Vers sagt das vielleicht sogar in einer ironischen Art und Weise, eben gegen manche Irrlehrer, die vielleicht lehrten, ja, du musst unbedingt, du darfst nicht mehr heiraten oder vielleicht lässt sich sogar scheiden, damit du jetzt ganz nur noch für Gott leben kannst. Vielleicht dann in einer ironischen Art und Weise, ich denke aber, dass ich auch den Geist Gottes habe als Apostel und so weiter. Also nochmal, warum ist nicht heiraten besser? Und das Erste, was Paulus sagt, ist in Vers 26 die gegenwärtige Not, wegen der gegenwärtigen Not. Wahrscheinlich hat er die herannahende Christenverfolgung im Blick. Er selbst litt ja an vielen Stellen Verfolgung. Und das ist für jeden Christen schwer zu ertragen. Aber für Verheiratete bringt Verfolgung ein Vielfaches an Problemen und Schmerzen mit sich. Ja, stellt euch vor, Paulus wäre verheiratet gewesen. Es wäre nicht nur für ihn hart gewesen, sondern auch für seine Frau, für seine Kinder, für seine Familie. Sie hätten sich Sorgen um ihn gemacht, er hätte sich Sorgen um sie gemacht. Ja? Wenn ich im Gefängnis bin, wer kümmert sich um sie? Und so weiter. Und natürlich wäre dadurch sein Dienst geschwächt worden. Verheiratete Christen tragen in Not und Anfechtung, wie auch immer die jetzt konkret aussehen, eine viel größere Bürde als ihre unverheirateten Glaubensgeschwister. Also in harten und schwierigen Zeiten für die Kirche oder für Christen kann die Frage intensiver aufkommen, ob man heiraten sollte. Und ich sag mal, bei uns in unserem Land, angesichts der Genderpolitik, angesichts der Kämpfe, die einem christlichen Ehepaar bevorstehen, die da ja dann meistens auch Kinder bekommen, auch gerade eben in Bezug dann auf die Erziehung der Kinder in einer kinderfeindlichen Gesellschaft, in einem Land, in dem der Staat wieder vermehrt in die Erziehung der Kinder eingreifen will, die Erziehung der Kinder an sich reißen will, die Kinder sozusagen entsprechend seiner Weltsicht erziehen will, kann das viel Probleme für die Erziehung und für die Ehe bringen. Und dann natürlich das Leid, was wir in mancher Ehe sehen, durch Streit, durch Spaltung, vielleicht sogar durch Scheidung. Also man kann tatsächlich überlegen, ist es wirklich weise zu heiraten? Werde ich diese Kämpfe bestehen? Will ich sie überhaupt auf mich nehmen? Kann ich mit den Konsequenzen für meinen Partner und für meine Kinder leben? Das sagt Paulus aber auch, wer schon verheiratet ist, der sucht jetzt keine Trennung. Ja, Vers 27, das wäre also die absolut falsche Reaktion. Aber wenn du nicht verheiratet bist, musst du nicht unbedingt danach streben zu heiraten. Beziehungsweise, man sollte sich wirklich die Vorteile des Unverheiratetseins anschauen, erkennen und eben auch nutzen. Also das ist das Erste, was Paulus gesagt hat, das ist die gegenwärtige Not. Und das Nächste, was er sagt, die Bedrängnisse im Fleisch. Vers 28. Die Bedrängnisse im Fleisch, die Verheiratete haben. Paulus sagt hier, dass die Ehe nicht nur Probleme löst, sondern gleichzeitig auch welche schafft oder vielleicht die Probleme, die da sind, sogar noch verschärft. Ist es nicht so, dass schon ein einzelner Sünder oftmals schwer genug zu kämpfen hat mit seiner Sündigkeit? Geschweige denn mit, was passiert dann, wenn er noch mit einem anderen Sünder zusammenlebt und mit ihm zutiefst verbunden ist? Ich weiß nicht, was Oscar Wilde oder ein anderer aus seiner Zeit, der sagte, was ist eigentlich Liebe? Liebe ist, wenn man die Fehler des Angebeteten noch nicht kennt. Ja? Wenn man erstmal zusammenkommt, verheiratet ist und dann merkt, oh, wie ist der andere eigentlich? Und umso enger man zusammen ist, umso deutlicher erkennt man die Fehler des anderen. In der Ehe muss man stetig um Einheit und Liebe kämpfen. Gott will dazu helfen, er will dazu segnen. Das ist natürlich auch ein Segen für die Ehe, dass man gemeinsam dann um Einheit ringt. Aber Paulus ist hier ganz nüchtern, er sagt, es wird Bedrängnisse geben. Bedrängnisse, das bedeutet wörtlich tatsächlich zusammengedrückt, unter Druck sein. Eine Ehe verbindet zwei Menschen und drückt sie zusammen. Zwei individuelle Menschen, die völlig verschieden sind. Ja? Mann und Frau sind ja sowieso schon verschieden. Die kommen aber noch aus verschiedenen Hintergründen, aus einer anderen Familie, eine Prägung, Kultur, Bildung. Es ist so viel verschieden. Wir hatten es letztes Mal auch das mit den Unterschieden zwischen den Geschlechtern. Gerade im Bereich der Sexualität. Zwei verschiedene Menschen mit ihren unterschiedlichen Vorlieben und Abneigungen, Emotionen, Meinungen, mit ihrer Selbstsucht, Zorn, Stolz, Nachlässigkeit, Gedankenlosigkeit und so weiter. Diese beiden verschiedenen Menschen werden zusammengedrückt. Wenn ich jetzt eine Ehe, Predigt zur Hochzeit halten würde, dann würde ich natürlich sagen, und Gott verbindet euch und es ist alles so schön. Aber das ist auch wahr. Zwei verschiedene Menschen werden zusammengedrückt. Wer verheiratet ist, sieht sich Konflikten, Forderungen, Mühsalen, Opfern und Anpassungen gegenüber, mit denen ein Single einfach nicht konfrontiert wird. Die Ehe ist einfach nicht das Nonplusultra. Die Ehe ist gut und von Gott zu unserem Segen eingesetzt, aber sie löst nicht all unsere Probleme. Nein, sie kann sie sogar noch mehren. Manche Probleme beginnen erst mit der Ehe. Darum sollte die Ehe in der Regel nicht als ein Fluchtweg aus anderen Problemen betrachtet werden. Ich habe da und dort Eheseelsorge zu machen und es ist einfach erschreckend, aus was für Gründen Leute mal geheiratet haben. Ja, da ist, ach, wir waren einfach so verliebt, doch der beste Grund. Kann ich noch froh sein, wenn es vielleicht so ist. Es gibt sonst was für Gründe. Viele sind dazu bestimmt zu heiraten, gerade wegen ihrer sexuellen Bedürfnisse. Aber auch hier muss man wissen, dass Anfechtungen und Verführungen im sexuellen Bereich bleiben werden. Jemand, der regelmäßig Pornografie konsumiert und der demnach davon auch abhängig ist, in welchem Grad auch immer, der wird es dann in der Ehe auch noch sein. Es ist nicht so, dass die Ehe dann all meine sexuellen Bedürfnisse und Probleme löst. Nur ein Unterschied gibt's. Der Personenkreis, der durch meine Sünde in Mitleidenschaft gezogen wird, wird größer. Also jeder, der in Sünde steckt, der mit Sünde zu kämpfen hat, gerade in diesem Bereich, der muss kämpfen, der muss durch Buße und Vergebung aus diesen sündigen Verhaltensweisen herausbrechen, aber nicht durch die Ehe. Die Ehe ist nicht der Weg, wie ich meine Probleme lösen kann. Also das Single-Dasein hat ganz besondere Schwierigkeiten, gerade in Bezug auf unsere sexuellen Sehnsüchte. Aber diese können von Eheproblemen weit übertroffen werden. Also wir haben jetzt diese zwei Gründe, warum nicht heiraten besser ist. Wenn wir die zusammenfassen, das klingt ziemlich ernüchternd. Kurz, weil es weniger Probleme gibt. Aber das ist Gott sei Dank nicht alles. Es kommt noch ein dritter Grund dazu, den Paulus uns hier gibt. Ein positiver Grund. Paulus schreibt, dass sich Unverheiratete einfach freier und konzentrierter für den Herrn einsetzen können. Das ist also dieser dritte Grund, freier und konzentrierter Dienst für den Herrn. Ja, es ist so, alle Christen sollen Christus dienen. Ob verheiratet oder unverheiratet, die sollen sich ihm hingeben. Wir sollen erkennen, wie vergänglich die Welt und ihre Freuden sind und unsere Zeit und Kraft dazu gebrauchen, für Dinge zu wirken, die ewigen Bestand haben. Das gilt uns allen. Paulus macht das in Vers 29 bis 31 mit sehr drastischen Worten deutlich. Das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist noch kurz bemessen, so sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine, und die weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuten, als freuten sie sich nicht, und die kaufen, als besäßen sie nicht, und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Paulus geht es hier nicht darum, dass wir nicht mehr unseren ehelichen Pflichten und auch Freuden nachkommen dürfen. Dass wir nicht mehr lachen sollten mit denen, die sich freuen, und nicht mehr weinen sollten mit denen, die voller Trauer sind. Und vielleicht uns dann am besten aus dieser Welt ganz zurückziehen und ins Kloster gehen oder sonst was machen. Also darum geht es Paulus hier nicht. Es geht ihm um unsere Prioritäten. Menschliche Beziehungen, unsere Emotionen, Besitz, Geld und alle möglichen Freuden dieser Welt. Die dürfen nicht unsere Gedanken gefangen nehmen. Auch alle möglichen Sorgen in dieser Welt und Probleme dürfen nicht unsere Gedanken völlig gefangen nehmen. Alle unsere Kräfte in Beschlag nehmen und so vom Werk des Herrn für den Herrn abbringen. Wir sollen die Ehe in höchsten Ehren halten, mit den Weinenden weinen, mit den Lachenden uns freuen. Wir sollen auch Gottes gute Gaben gebrauchen und genießen. Aber wir dürfen diese Dinge nicht mehr wertschätzen, als sie eben tatsächlich wert sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass das alles vergänglich ist, dass das Eigentliche noch kommt. Die Gefahr ist tatsächlich, dass der Partner oder dass die Kinder oder was auch immer mein Leben eine viel zu hohe Stellung bekommt. Und das ist dann wiederum sehr negativ für die Ehe, für die Kinder. Nun ist es aber so, dass ein Verheirateter gezwungenermaßen viel mehr sich mit den irdischen Dingen beschäftigen muss. Oder andersherum, ein unverheirateter Christ ist potenziell freier, sich aus weltlichen Dingen herauszuhalten. Und diese gewonnene Freiheit kann er für den Herrn nutzen. Vers 32, ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen einer Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Also, verheiratete Christen brauchen sich jetzt nicht schuldig fühlen, weil sie halt im Stand der Ehe leben und gar nicht so richtig für den Herrn leben können. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass man Singles dazu verdammt, für ewig Single zu bleiben, weil du ja sonst dem Herrn nicht mehr richtig dienen kannst. Ja? Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. So wie die Ehe nicht unbedingt und immer eine Ablenkung für den Dienst für den Herrn ist, so ist ledig sein bei Weitem noch keine Garantie dafür, dass ich ein geheiligtes Leben im Dienst führe. Aber dennoch bringt ledig sein weniger Hindernisse und mehr Gelegenheiten mit sich, ein hingegebenes Leben für Christus zu leben. Ein Alleinstehender kann sich einfacher auf seinen Dienst für den Herrn konzentrieren. Er kann ihm ungeteilt dienen. Und in diesem Zusammenhang verwendet Paulus das Wort heilig, ja, Vers 24b. Heilig, das bedeutet ja, dass man abgesondert ist. Also, Ledige können ihr ganzes Leben dem Herrn weihen. Sie können ungeteilt ihm dienen. Und ein solches Leben, das ist gesegnet und erfüllt. Der verheiratete Christ hat im Gegensatz dazu keine Wahl. Seine Interessen, die sind oft zwangsläufig geteilt. Sein Dienst ist es nun mal vor allem seiner Frau oder seinem Mann und den Kindern, der Familie zu dienen. Und die Bibel macht auch ganz deutlich, wer diesen Dienst vernachlässigt, dass er sagt, ich kann mich nicht so richtig um meine Familie kümmern, ich muss ja für den Herrn da sein und in der Gemeinde dienen. Wer seine Familie vernachlässigt, der ist dann gar nicht würdig, gar nicht fähig, gar nicht bereit, dem Herrn zu dienen. Ja, zum Beispiel 1. Timotheus 5, Vers 8. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für die Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Ich sage das besonders euch jüngeren Singles. Viele von euch planen sicherlich zu heiraten und für euch ist dann die Singlezeit sowas wie eine Wartezeit. Und vielleicht sagt man sich noch, ich versuche einfach das Beste herauszuschlagen, versuche die Zeit einfach zu genießen. Wenn ich schon nicht die Freuden der Ehe habe, dann will ich wenigstens hier meine Freiheit genießen. Was Paulus deutlich macht, ist, Singlezeit ist eine Gnadenzeit. Es ist ein besonderes Geschenk. So müssen wir das betrachten. Ein Geschenk Gottes an euch, was ihr dazu gebrauchen sollt, um in eurer Beziehung zu Christus zu wachsen und fest zu werden. Damit ihr dann später, wenn ihr im Berufs- und Eheleben, im Familienstand lebt, wenn ihr dann voll gefordert seid, wenn ihr dann wahrscheinlich kaum noch Zeit habt, euch wirklich eure Beziehung zu Christus zu pflegen und zu vertiefen, dass ihr dann dafür bereit seid, dass ihr dann dafür gewappnet seid. Ihr werdet nie wieder so viele Freiheiten, so viel Freizeit haben wie jetzt in dieser Zeit. Auch wenn ihr vielleicht denkt, wow, jetzt seitdem ich meine Ausbildung angefangen habe, jetzt seitdem ich studiere, ach, jetzt habe ich da noch die, ach, jetzt habe ich viel zu tun. Ja? Es wird immer mehr und ihr habt jetzt noch sehr viele Freiheit. Die Frage ist, wie könnt ihr diese Zeit nutzen, um in eurer wichtigsten Beziehung, um in der wichtigsten Beziehung des Lebens zu wachsen? Nun, ganz einfach, ihr müsst euch Zeit nehmen für geistliche Zeit. Und noch etwas, was auch besonders gut diese Zeit, womit ihr diese Zeit besonders gut nutzen könnt, nutzt sie für konkrete Dienste für den Herrn. Überlegt ganz konkret, was ihr für Jesus tun sollt. Was sind eure Gaben und was sind demzufolge auch eure Aufgaben in der Gemeinde und Mission? Betrachtet eure Zeit nicht einfach so, ja, und dann gucke ich rum und dann irgendwann bin ich verheiratet und dann habe ich es geschafft. Sondern betrachtet sie als ein Geschenk Gottes an euch und nutzt diese Zeit. Und ich sage das auch an alle von euch, die ihr verheiratet seid, die ihr vielleicht einen gewissen Druck auf Singles ausübt, vielleicht nicht mehr so nach dem Motto, na, wann willst du endlich heiraten? Obwohl man das vielleicht manchen sagen sollte, das kann natürlich auch sein. Aber oftmals ist es ja so, dass bewusst oder unbewusst ein Druck ausgeübt wird auf Singles, nämlich indem einfach Ehe und Familie als der größtmögliche irdische Segen dargestellt wird. Das ist einfach, darum geht's. Und das ist eben nicht so. Im Alten Testament, ja, da musste man verheiratet sein, aber jetzt im Neuen Testament, wo wir diese lebendige Beziehung zu Christus haben können, ist es eben nicht mehr so. Und anstatt Druck auszuüben auf Singles, sollten wir ihnen lieber in ihren Anfechtungen beistehen und sie in ihren Diensten fördern. Und damit komme ich nun erstmal oder zum Abschluss noch auf die Herausforderung des Ledigseins. Das ist mein dritter und letzter Punkt, Herausforderung von Singles. Manche haben halt tatsächlich diese besondere Gabe für das Ledigsein, andere aber nicht. Tatsache ist, dass viele ungewollt und höchstwahrscheinlich auch unbegabt Singles sind. Oder sagen wir mal, länger als gewollt alleine sind. Ihr wisst ja, ich war als junger Mann auf Wanderschaft und dann kam ich nach Hause, ich war 25 Jahre alt. Ich dachte, ja, welche von den Mädels, die hier rumlaufen, wird jetzt meine Frau sein? Weil ich bin ja jetzt 25, ich bin ja jetzt zu Hause, jetzt kann es ja losgehen. Ja? Und habe dann erst heiraten dürfen, als ich 30 war. Das ist heutzutage ja normal, in christlichen Kreisen vielleicht spät. es war gut so, wie es war. Mein Cousin, der hat auch so gedacht wie ich, der hat dann erst geheiratet, als er 40 war. Ich glaube, Johannes Rau, wer den noch kennt, ne, der hat erst mit über 50 geheiratet. Und Jakob aus der Bibel hat erst mit etwa 75 Jahren geheiratet. Ne, wir denken immer, der junge Jakob ist abgehauen vor Esau, sein Bruder, hat er dann schon seine hübsche Frau gesehen. Der war schon 75 Jahre alt. Ja? Also es kann manchmal länger dauern, das ist einfach so. Umso mehr hat man wohl auch mit den Herausforderungen dann zu kämpfen, klar. Und die beiden großen Herausforderungen, die sind der Kampf um sexuelle Reinheit, also die Enthaltsamkeit und die Einsamkeit. Das sind die großen Herausforderungen, Enthaltsamkeit und Einsamkeit. Der Wunsch nach Zweisamkeit, nach körperlicher Nähe, nach Zuwendung, der kann so groß werden, so stark sein, gerade wenn man alleine ist, wenn man noch nicht mal mit anderen Gemeinschaft hat, dass das Single-Dasein tatsächlich oftmals zu einem leidvollen Kampf wird. Welche Ermutigung kann euch dann die Bibel geben? Welchen Trost hält Gott für euch bereit? Das ist jetzt die Frage. Paulus berichtet im Philipperbrief, wie Gott ihm geholfen hat in Zeiten des Mangels, in Zeiten des Hungers, sagt er. Wie konnte er diese Zeiten durchstehen? Darum habe ich heute Philipperbrief lesen lassen. Hört nochmal auf ein paar Verse, Philipper 4, Vers 11. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und ich will euch an dieser Stelle noch ein etwas längeres Stück aus diesem Buch hier vorlesen, das Kapitel der Christ und Singles oder das Single-Dasein. Paulus bezeugt, dass es möglich ist, durch Gottes Kraft zu lernen, trotz Hunger zufrieden zu sein, weil Gott in übernatürlicher Weise die Befriedigung gibt, die Essen uns eigentlich geben sollte. Ich schließe daraus, dass es auch möglich ist, durch Gottes Gnade zu lernen, trotz sexuellem Hunger zufrieden zu sein, weil Gott in übernatürlicher Weise die Befriedigung gibt, die Sex uns geben sollte. Das ändert nichts daran, dass es schmerzhaft ist, Hunger auszuhalten, auch sexuellen Hunger. Dies gilt umso mehr, wenn uns ständig kurzweilige Alternativen angeboten werden. Sexuelle Bedürfnisse nicht zu befriedigen, ist mühsam, hinderlich, kräftezehrend, frustrierend und verletzend. Sexuelle Reinheit als Single zu bewahren, ist darum ein anstrengender Kampf. Aber Gott bietet uns Hilfe für diesen Kampf. Er kann uns in Phasen starker sexueller Unzufriedenheit stärken und so lernen lassen, im Hunger zufrieden zu sein, durch ihn. Und er hat jetzt hier noch ein längeres Zitat von einer Frau, die schon viel länger, als sie sich wollte, als sie sich wünschte, als Single lebte. Und sie schreibt dann etwas aus ihrer Erfahrung und Überzeugung, auch das möchte ich euch noch vorlesen. Zu verstehen und wertzuschätzen, dass Gott sexuelle Erfüllung für die Ehe vorgesehen hat, führt nicht dazu, dass ich sie mir weniger wünschen würde. Also dass es eben für die Ehe ist und nicht für Single-Dasein. Es ist ziemlich schwierig, den eigenen Körper davon zu überzeugen, dass er nichts verpasst von dem, das zu genießen, ja eigentlich geschaffen wurde. Ich weiß, Gott kennt meinen Körper und mein Herz. Und ich weiß, er hat dieses Verlangen in mir geschaffen, genauso wie er meinen Magen so geschaffen hat, dass er jeden Vormittag um 11 Uhr Hunger hat. Mein Hunger ist dazu da, mich zum Essen zu bringen. Also esse ich. Dennoch hat mein Vater mir gesagt, wenn ich in dieser Hinsicht hungrig bin, dann muss ich ihm vertrauen, statt mir selbst etwas zu essen zu suchen. Und er schien es für richtig zu halten, mir keine Garantie dafür zu geben, dass dieser Hunger jemals in diesem Leben gestillt würde. Natürlich knurrt mein Körper und während er das tut, habe ich zu bezeugen, mitten in meinem Hunger, dass Gott vertrauenswürdig ist. Ich lerne, für etwas Besseres zu hungern. Dieser Schmerz ist ein Segen geworden, indem er mich gezwungen hat, mich voll an Gott zu hängen, für meine Freude auf ihn zu bauen. Unser Gott ist ein Gott der Freude. Er ruft uns nicht dazu auf zu hungern, weil er will, dass wir uns miserabel fühlen. Er ruft uns dazu auf zu hungern, weil er will, dass wir die größere Freude erleben, die ein Mensch überhaupt erleben kann, nämlich ihn selbst. Nichts hört sich in dieser Welt dümmer an als eine Person, die nach Reinheit strebt, nicht aufgrund einer religiösen Pflicht, sondern, Achtung, aus Glauben daran, dass eine größere Freude für diejenigen bereit liegt, die ihrem Schöpfer vertrauen. Nichts lässt Gott so schön aussehen, als wenn wir, die seine Güte geschmeckt haben, unser Leben nutzen, um zu bezeugen, dass wir auf vorübergehende Freude verzichten, um mehr von ihm zu schmecken. Und ihr kennt vielleicht schon dieses Bild, die Ehe ist wie der Trailer, aber der Himmel ist dann der eigentliche Film. Und den Film kann ich genauso gut genießen, auch wenn ich den Trailer nicht gesehen habe. Ein Single muss auf sexuelle Intimität verzichten. Aber das heißt nicht, dass er auf enge, liebevolle Freundschaften verzichten muss. Eine Freundschaft kann dabei vielleicht nicht so tief gehen wie eine Ehe. Aber Singles können dafür mehr Freundschaften oder sich in mehr in enge Freundschaften investieren. Und auch das ergibt sich oftmals aus dem Engagement in der Gemeinde, durch den Dienst für und mit anderen. Aber hier kommen jetzt auch wieder die Familien ins Spiel und eben die Gemeinde als Ganzes. Ich möchte noch einmal eine kurze Stelle aus diesem Buch lesen. Also jetzt ihr, die ihr schon verheiratet seid, hört gut zu. Wo immer mehr junge Menschen immer länger als Single leben, haben Gemeinden als geistliche Familie eine große Verantwortung für ihr Leben. Wo, wenn nicht hier, sollen Singles Gottes praktische Fürsorge für ihre Bedürfnisse erfahren? Darum sollten Gemeinden bewusst darauf achten, die biologische Familie nicht höher zu betonen als die geistliche Familie. Singles darf nicht, bewusst oder unbewusst, das Gefühl gegeben werden, zweitklassig oder gar unvollständig zu sein. Singles brauchen Gemeinden, die ihnen Möglichkeiten zum Dienst für den Herrn bieten und die sie darin ermutigen und fördern. Singles brauchen Gemeinden, die ihr Bedürfnis nach Gemeinschaft besonders im Blick haben und dies in ihrem Gemeindealltag berücksichtigen. Sie brauchen Gemeinden, die sie dazu ermutigen, offene Häuser zu haben, in denen Singles Priorität haben, wenn andere zum Essen eingeladen werden und wo Singles in besonders herausfordernden Zeiten der Einsamkeit ein Zuhause finden können. Die Gemeinde Jesu sollte der Ort sein, an dem Ehepaare und Singles gemeinsam in der Beziehung zu Christus wachsen und Mütter und Väter geistlicher Kinder Gottes werden. Wir Verheirateten, wonach sehen wir uns am Wochenende? Vor allen Dingen dann auch am Sonntagnachmittag. Ich spreche jetzt mal von mir, nach meiner Couch, ja, nach Ruhe. Ich will für mich sein, ich will ein bisschen mal meine Ruhe haben. Wisst ihr, wonach sich Ledige sehnen? Die sehnen sich nach Gemeinschaft. Für Ledige besteht der Tag und die ganze Woche aus folgendem Rhythmus: Arbeiten, Essen, Schlafen, Arbeiten. Und in der kurzen Zeit dazwischen, die ich Freizeit habe, ruhe ich mich von meiner anstrengenden Arbeit auf und bereite mich für die Arbeit wieder vor. Das war's, das ist die Woche. Mir haben mehrfach Singles berichtet, wie schwer es für sie ist, das Wochenende einfach nur über die Runden zu bringen. Für uns, die wir Familie haben, die wir einen Partner haben, die wir Kinder haben, ja, das Wochenende ist vollgestopft. Für Singles, ja, die haben Gottesdienst, Sonntagvormittag, ja, aber das ist ja nur ein halber Tag. Hobbys, gut, die kannst du auch machen, aber Hobbys geben dir auch nicht auf Dauer die Gemeinschaft, die Liebe, die Zuneigung, die du brauchst. wie viel schwieriger muss die Einsamkeit an Menschen nagen, wenn sie nicht mehr im Berufsleben stehen. Wenn sie dann noch nicht mal mehr diese Ablenkung haben. Vielleicht, wenn sie auch nicht mehr die Kraft haben, alle möglichen Dinge zu unternehmen, weil sie alt geworden sind. Wie schwer muss die Einsamkeit an Menschen nagen, die verheiratet waren, aber eben jetzt nicht mehr, weil sie ihre Frau verloren haben oder weil sie geschieden sind oder den Mann verloren haben. Wie schwer ist Einsamkeit für die Singles, die weit weg von ihrer Familie leben? Wir alle, wir sind eine geistliche Familie in Ewigkeit. Ihr Singles, strebt danach, mit euren freien Kräften die Gemeinde und die Familien in der Gemeinde zu unterstützen. Die brauchen auch euch als Unterstützung. Aber ihr Ehepaar und Familien, unterstützt auch die Singles. Nehmt euch ihre Bedürfnisse an, nehmt sie in eure Familien mit hinein. Ihr seid ja auch eine Gemeinde, die am Sonntag sehr viel Zeit miteinander verbringt. Ja, Kirchenkaffee ist Standard, man hat noch den Bekenntnisunterricht, dann ist man vielleicht immer noch zusammen. Und das ist wunderbar. Aber es sollte nicht dazu führen, dass die Verheirateten denken, wir haben jetzt unsere Pflicht und Schuldigkeit getan. Wir haben ja jetzt unsere Gemeinschaft gehabt. Ich habe mich ja jetzt auch mal mit dem Single beim Kirchenkaffee unterhalten. Und wir brauchen auch nicht denken, ach, diese Singles, die haben doch so viele Freiheiten, die müssen doch automatisch ein erfülltes und schönes Leben haben. Die können doch immer machen, was sie wollen. Der Mensch braucht Gemeinschaft, er ist so geschaffen. Ja? Die Urwunde eines jeden Menschen ist Einsamkeit. Im Garten Eden ging es los. Adam und Eva waren miteinander verbunden, waren mit Gott verbunden. Dann kam die Sünde und sie hatten Scham voreinander. Da gab es einen Bruch. Jeder Mensch, der geboren wird, der wird die Nabelschnur durchgeschnitten, dann ist er alleine. Er wird noch ein paar Jahre gehuschelt und ist bei seinen Eltern. Aber er ist alleine. Und dann sucht er nach Gemeinschaft. Darum will man ja gerne heiraten. Und deshalb ist Himmel das, was Gott uns verheißen hat, das, was unsere Bestimmung ist, Gemeinschaft mit Gott und seinem Volk. Tiefe, innigliche Gemeinschaft. Und Singles in der Gemeinde brauchen mehr und intensivere Gemeinschaft, als wir sie ihnen so meistens im fröhlichen, aber doch auch oft oberflächlichen Kirchenkaffee geben können. Also nochmal, öffnet eure Häuser nicht nur für eure leibliche Familie, sondern auch für eure geistliche Familie. Schenkt ihnen Gemeinschaft und Fürsorge, Interesse, Liebe und Zeit. Gott hat uns ja füreinander zum Segen bestimmt. Nehmen wir seine Gaben und Aufgaben zu unserem Segen und zu seiner Verherrlichung an. Amen. Lasst uns noch zusammen beten. Lieber Herr Jesus Christus, du hast dein Leben auf dieser Erde auch als Single gelebt. Und du kennst darum auch ihre Herausforderungen und Sehnsüchte. Wir bitten dich heute besonders für alle Unverheirateten in dieser Gemeinde. Bitte erfülle sie mit deinem Geist, mit Liebe und Hingabe zu dir. Schenke, dass sie besonders in Zeiten der Anfechtung sehen mögen, dass ihr Leben als deine Jünger Bedeutung hat und dass du alle ihre Bedürfnisse stillen kannst mit deiner Nähe. Und Herr, ich bitte dich auch für uns Verheiratete, dass wir stets einen wachsamen Blick für sie haben, dass wir ihre Bedürfnisse wahrnehmen und sie von Herzen lieben und ihnen beistehen. Wir dürfen wir dürfen sogar deine Familie sein. Hilf uns, dass wir das auch praktisch leben. Und Herr, wenn wir eines Tages alle bei dir sein werden, dann wird es keine Verheirateten und auch keine Unverheirateten mehr geben. Dann werden wir alle Teil der Braut sein, die dir zugeführt wird. Schenke, dass wir uns nicht an diese vergänglichen Dinge in diesem Leben hängen. Auch nicht an den Herausforderungen hier zugrunde gehen oder einfach nichts anderes mehr sehen als unsere Probleme. Sei es in der Ehe oder auch im Ledigsein, dass wir den Mut verlieren, sondern dass wir uns freuen auf den Tag, wo wir dich sehen werden und bei dir sein werden in alle Ewigkeit. Amen.